Möchtest du das Intro hören oder wie sieht das aus?
Genau, ich möchte sehr gerne das Intro hören, Herr Sawatzki.
Gibt's doch gar nicht.
Gibt's doch.
Der Bielefeld-Podcast mit Herrn Stuke.
Ja, wie immer heute auch mal wieder persönlich anwesend. Und wir haben ein total spannendes Thema. Ich bin da letztes Jahr nochmal drauf aufmerksam geworden. Facebook-Veranstaltung, man wird eingeladen. Und das Thema war eben vom Erdmöbel zur Urne. Trauer- und Begräbniskultur als Tourismusmagnet. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das Ganze am Halloween, 31.10.23. Und ja, das war eine Lesung, Vortrag von offiziell genannt Dr. Hans-Jörg, also Bindestrich Jörg Kühne, genannt Hennes. Hennes, du bist heute Abend hier. Das freut mich.
Ja, ich gebe mal Signal, ich bin tatsächlich
hier. Du
bist
da, das ist richtig. Und wir sind natürlich nicht alleine, sondern Hennes hat sozusagen den Part des Theoretikers. Wenn wir es jetzt einfach mal so runterbrechen wollen, haben natürlich auch noch einen Praktiker dabei. Das ist der Christoph Kortstiege, der ein Bestattungsunternehmen leitet, führt, nicht jetzt gerade damit angefangen ist, sondern ist schon in Familientradition.
Naja, da will ich erstmal einlenken.
So.
Also, guten Abend oder Hallo. Guten Tag, je nachdem, wann ihr uns zuhört. Christoph Kortstiege, vielen Dank auch für die Einladung. Es sind mittlerweile zwei Unternehmen.
Oh, sorry, mein Gott.
Aber
bei dem Bielefeld?
Bei dem Bielefeld, genau. Ja, wir bleiben im wunderschönen Bielefeld, wir lieben es, wir bleiben hier.
Das ist gut. Aber mit der Familientradition war ja richtig.
Selbstverständlich.
Das heißt, du bist nicht angefangen, sondern...
Uropa? Nein, Quatsch, Entschuldigung, Opa. Das ist nur so lange her. Es fühlt sich so an. Nein, es war der Opa Anton, der tatsächlich mit dem Motorrad aus Münster nach Bielefeld kam und erst Möbelhandel hatte. Und dann hatte er aber gemerkt, dass... Stichwort Erdmöbel doch gut laufen. Und Opa war auch immer sehr gesellschaftlicher Kerl. Und recht schnell kamen dann die ersten Aufträge so aus den katholischen Reihen, sodass wir also auch Traditionsbestatter sind in der dritten Generation bei den Ursulinen, dem katholischen Kloster hier in Bielefeld-Schildische. Also ich kann behaupten, wir haben jede Nonne bisher unter die Erde gebracht. Und ich habe jetzt vor kurzem auch eine Rezession bekommen, also eine Kundenumfrage zurückbekommen und nach wie vor bester Bestatter.
Ja, was hättest du
von ganz
so
oben? Von ganz oben wollte ich nur sagen.
Von ganz oben.
Von ganz oben.
Okay.
Ja, verstehe.
Klasse, ja.
Ich freue mich auf Hennes und
absolut, denn wie eben schon eingangs gesagt, ich bin darauf aufmerksam geworden, auf den Vortrag von Hennes über eine Facebook-Einladung. Und wenn ich das Bild einmal kurz beschreiben darf, was da dann gepostet wurde. Es ist wirklich eine Szene mit Lego-Figuren in einer Kapelle. Wobei mir gar nicht bewusst war, es ist wirklich, glaube ich, wirklich so, Hennes, diese Lego-Figuren werden extra hergestellt.
Das ist richtig.
Extra hergestellt für eben diese Szenerie. Und das Ganze hatte eben auch Bezug auf Bestattung Wien. Das heißt wirklich Kultur, Trauerkultur in Österreich dann nochmal ein bisschen anders mit Augenzwinkern im Gegensatz zu uns. So pauschalisieren möchte ich es nicht, aber...
Ja, also Bestattung Wien, wir hatten es im Vorgespräch schon gesagt, das größte Unternehmen, was Bestattung macht in Wien und in kommunaler Hand. Und es gibt in Wien eben mittlerweile berühmtes Museum, das ist angesiedelt am Zentralfriedhof, Bestattungsmuseum. Es gibt also im deutschsprachigen Raum meines Wissens nur noch ein zweites, ebenso berühmtes Museum, das Museum für Sepulkralkultur in Kassel, wo die Dokumenta immer stattfindet.
Ja.
Und das Museum in Kassel ist aber irgendwie... obwohl eher nicht preußisch, so doch recht humorarm. Nicht? Während die Wiener und Wienerinnen die Sache ganz anders angehen, offenbar immer schon angegangen sind.
Und das finde ich nämlich so interessant, wo ich mir dachte, darüber muss man einfach mal sprechen.
Klar, sowieso. Ich meine, bei den Wienerinnen und Wienern gibt es so einen Spruch, der Wiener Zentralfriedhof ist zwar nur halb so groß wie Zürich, in der Schweiz, dafür aber doppelt so lustig. Und das kursierte einem und davon sind die fest von überzeugt. Ja. Die Wienerinnen und Wiener wissen auch um ihren eigenen Ruf als Leute, die den Tod, die dem Tod anders begegnen oder humoriger.
Ja.
Auch wenn er sich manchmal ganz, ganz schrecklich ankündigt. Wir wissen das vielleicht aus dem Familienkreis.
Leidlicherweise.
Das sind schreckliche Sachen. Aber trotzdem, mit dem definitiven Ende wird anders umgegangen. Mhm. Oder humoriger oder lockerer. Die, wie gesagt, die Wienerinnen und Wiener wissen darum und wollen ihrem Ruf offenbar auch gerecht werden. Mhm. Und auch das haben wir schon im Vorgespräch geklärt. Die haben eine schöne Merchandising-Abteilung im Bestattungsmuseum.
Ja, unfassbar. Also in Deutschland, glaube ich, ich hätte mir noch keinen Gedanken drüber gemacht über Merch. In dem Zusammenhang, ich glaube, ist in Deutschland auch nirgendwo zu finden.
Ist mir nicht bekannt.
Also da kann ich euch ja mal ein bisschen auf die Sprünge
helfen. Ja, bitte.
Also wir fangen jetzt mal bei mir selber an.
Also bei Kornstiege gibt es Merchandise.
So, direkt, noch nicht im Online-Shop, aber durchaus telefonisch per E-Mail bestellbar.
So.
Die eigene Grillzange. Ne? Die eigene handgemachte Grillzange, auch aus Bielefeld-Schildische, mit dem wunderbaren Spruch, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. dann haben wir im Merchandise den Flaschenöffner, was ja wichtig ist für unsere Kundschaft, damit es da nicht ganz so lange dauert. Einmal als Schlagring und als Flaschenöffner geeignet. Also wirklich hart, aber herzlich. Eins meiner schönsten Präsente, die wir so haben. Aber wenn man noch ein bisschen weiter guckt, es gibt auch viele Bestatter, die sind auch sehr mutig, vertreiben Feuerzeuge. Vielen Dank, dass sie rauchen.
Schwarzer Humor. Rauchen sichert Arbeitsplätze.
Richtig,
das ist
so ein
Zigarettenetui, das kann man in Wien kaufen. Das ist dann da drauf.
Also total schön.
Ja, sind wirklich schöne Sachen. Ja. Finde ich auch toll, dass, wie gesagt, egal wie schrecklich der Tod sich ankündigt oder wie locker oder wie einfach oder wie schwer er kommt, dass mit dem Grande Finale dann nicht so verkniffen umgegangen wird. Ich meine, letztlich Hand aufs Herz, bei den Beerdigungen, bei denen ich hier in dieser Region anwesend war, war es eigentlich in aller Regel so, gut, ein älterer Mensch wurde beerdigt, dann gab es hinterher Platenkuchen und Kaffee, den Beerdigungskuchen, den berühmten, und dann fing schon vor allem, okay, das ist jetzt nicht gendergerecht, die Männer so in Richtung Theke zu wandern. Dann gab es das Herrengedeck am Nachmittag.
Ja,
kleines Pilz und kurzen. Ja, ja. Und dann hörte man schon, während man noch am Tisch saß, wie schon so ein paar tiefe Lacher rüberschalten von der Theke her. Und irgendwann waren sie dann alle. Und dann gab es für die Damen, auch das ist jetzt, man möge mir das verzeihen, nicht gendergerecht, dann gab es für die Damen damals häufig so ein Eierlikörchen oder was anderes. Und dann war auch in dieser oder jeder Ecke wurde schon tierisch gekreischt, ne? Dann war es richtig lustig geworden, ja, ja. Ne? Tiefes Lachen von der Theke. Und dann hatte Mann und Frau dieses Ganze irgendwie schon ein bisschen vergessen. Und man zog so über so ein paar Gimmicks her, wodurch die Tote oder der Tote sich ausgezeichnet habe und wie nervig das gewesen sei und solche
Aber
Dinge.
Aber ist es nicht genau das, was das Ganze schon wieder für mich eigentlich schön macht, dass man sich wirklich dann locker auch darüber unterhalten kann, sich zusammen zurückerinnert an alte Anekdoten, zusammen nochmal lacht.
Ja.
Ich finde das klasse.
Ja, es ist natürlich eine Schreckensbewältigung.
Es ist eine Art der Ich meine, jeder geht da sowieso persönlich anders mit um. Das ist so.
Und bei allem Spaß, den sich die Wienerinnen und Wiener davon machen, das ist das Grande Finale. Ne? Und bei allem Versuchen, sich das selbst schön zu reden und selbst nicht so viel Angst zu haben davor. Es will einfach nicht so richtig gelingen. Seit, ich darf das hier vielleicht sagen, seit meine liebe Schwester im vergangenen Jahr viel zu jung gestorben ist, habe ich mir fundsweise Literatur drauf geschafft, die mich berät, wie man das Ende für sich interpretiert oder wie das Ende nicht so schlimm wird.
Ja.
Kann man alles vergessen, die Ratgeberliteratur, aus meiner Sicht, ich gucke dann immer im Klappentext, oh, das sind ja Typen, die sind ja 20 Jahre jünger als ich. Die wollen mir jetzt sagen, wie ich das zu bewältigen habe und das wissen die doch noch gar nicht. Und das gucke ich mir an und jetzt habe ich mir nochmal das Schweigen der Lämmer angeguckt vor kurzem im Fernsehen und Dr. Hannibal Lecter sagt zu Clarice Starling, nein, Sie müssen sehen, welchen Charakter hat das Ding an sich? Tod oder sonstige Sachen, die vorfallen. Lesen Sie nach bei Marc Aurel. Und dann habe ich mir ein Reklamheftchen gekauft, Marc Aurel, also der Philosophenkaiser, der Römische, und lese danach, wie er das sieht. Und dann stelle ich fest, Marc Aurel muss irgendwie Knochen aus Stahl gehabt haben. So ganz knorriger preußischer Charakter. du musst einfach nur immer so leben, dass alle Welt mit dir zufrieden ist, du mit denen auch zufrieden bist, über Vorteile nicht, halt dich gerade, sei ehrlich. Also so preußische Tugenden betet der dann runter. Und wenn es zum Ende geht oder Schmerzen oder Krankheit auftauchen, dann nerv die Leute nicht damit, sondern mach alles so weiter wie bisher und quatsch nicht andere damit voll, dass dir was wehtut. Ne? So, dachte ich mir, okay, ist das jetzt die Quintessenz?
Ja, mach's mit dir selber ab.
Ich werde überhaupt nicht klüger. Und der Schrecken verliert sich nicht, außer der Schrecken verliert sich dann, wenn ich manchmal im Merchandising-Shop von Bestattung Wien oder dem Wiener Bestattungsmuseum gucke und dann eben solche Sachen sehe wie der Eiskratzer, mit uns kratzen sie besser ab. Oder der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Ja. Nicht? Das ist dann so ein T-Shirt oder ich nasche bis zur Asche und solche Dinge. Das sind schöne Sachen, aber wie irgendein britischer Humorist mal sagte, irgendwann stellte sich bei ihm die Erkenntnis ein, was das Leben angeht, es wird nicht gut ausgehen.
Es endet immer tödlich.
Es endet immer tödlich, genau.
Ja, ich muss auch an der Stelle, kann man durchaus mal sagen, ich bin ja auch selbst, ich bin jetzt 37, ich habe mit durchaus ja jüngeren Menschen zu tun, die dann auf einmal ihre Eltern beerdigen müssen. Ich habe zu tun mit sehr alten Menschen, die dann vielleicht ihre Geschwister beerdigen müssen oder ähnliches. Ich muss sagen, ich bin seit 20 Jahren jetzt Bestatter, also kann ich zumindest, ich habe die Hoffnung, sagen wir so, dass das Älterwerden eine gewisse Leichtigkeit mitbringt, mit dem Tod besser umzugehen. Ich habe habe viele alte Menschen mit viel Erfahrung kennengelernt, die dann auch irgendwann sagten, Junge, es ist gut jetzt. Weil, ich für meinen Standpunkt jetzt in meinem aktuellen Lebenssituation als Vater von kleinen Kindern, natürlich kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, jetzt auf einmal tot zu sein. Und ich hadere tatsächlich mit mir auch und finde es auch sehr anstrengend. Habe aber tatsächlich auch mit einem Therapeuten schon öfter darüber gesprochen, das Thema auch sehr humoristisch. Mhm. Er sagte, das Schlimmste, was passieren kann, ist so eigentlich, dass du umfällst und bist tot. Und tatsächlich ist auch das, was ich mir irgendwann wünsche. Mhm. Denn es ist ja nicht immer nur der Tod, der schrecklich ist, sondern es ist
der
ja
Weg dahin.
Der Weg dahin. Ne? Ja, also ganz klar. Wir haben eben auch schon im Vorgespräch über das Hospiz gesprochen, was eine ganz tolle Einrichtung ist, das einfach den Sterbeprozess ein bisschen einfacher gestaltet oder schmerzlos gestaltet. Ja, das sind natürlich super Sachen, die jetzt die moderne Medizin gerade aktuell für uns so zu bereiten hat. Also ich kann nur hoffen, man wird alt, in Würde alt, und man geht ins Bett und wacht am besten
nicht mehr auf. Das wünsche ich, glaube ich, dann eigentlich so ziemlich jeder.
Was danach kommt, ist echt schwierig. Ne?
Das Irre ist ja, weil du das gerade ansprachst, das Hospiz, die Hospizbewegung und überhaupt die Palliativmedizin. Wenn man vor 25 Jahren irgendeinen Allgemeinmediziner gefragt hätte, was ist Palliativmedizin, hätte er das nicht gewusst. Das ist eine ganz neue Entwicklung, dass man im Hospiz, zum Beispiel eben im Haus Zuversicht in Bethel, den Leuten, denen nicht mehr zu helfen ist, die austherapiert sind, wie es dann bei der Medizin heißt, dann richtig fundsweise Hydromorphon, das ist 7,5-mal stärker als das normale Morphium, und solche Dinge verabreicht. Tavo en masse für die Unruhezustände, andere Sachen. Und denen dann auch noch zubilligt, wenn die gerne Alkohol getrunken haben oder Whisky-Cola in ihrem Leben, das dann selbstverständlich zu machen, obwohl sich dadurch die Wohnung, sag ich schon, die Wirkung potenziert oder vielleicht einen mordsmäßigen Kater verursachen sollte. Das ist eine relativ junge Entwicklung, dass man Mitleid hat mit den Sterbenden. Ne? Früher hieß es manchmal auf Stationen, Krebsstationen, wo dann Ärzte sagten, okay, da kann man nichts mehr machen, austherapiert. Ja, die Person wird sterben in absehbarer Zeit. Und dann sagten die Angehörigen, machen Sie denen das bitte leichter. Mhm. Und dann hieß es, nee, wenn wir der jetzt fundsweise Morphium verabreichen, dann wird die ja abhängig. Ja, dann haben die gesagt, ist doch scheißegal.
Wen interessiert das dann?
Ja, ne? Ja, das war aber ein Argument. Ja. Damals, das war ein Argument. Und das Muffensausen der Ärzteschaft war ganz groß, dass die irgendwie Stress mit dem Kadi bekommen. Und irgendeiner sagt, was machen Sie denn da? Sie verabreichen Betäubungsmittel und Sie machen sich strafbar.
Ja, Sobald einer da sich auf die Hinterbeine stellt, vielleicht eine Klage anstrebt. Ja.
Wissen wir alle, doofe Leute gibt's immer.
Ja. Ne? Mittlerweile ist das Gute, die Patientenverfügung, die ja auch sehr populär sind. Ich rate auch jedem von euch, wirklich diese Patientenverfügung einmal sich in Ruhe durchzulesen, nach seiner Weltanschauung auszufüllen, denn es hilft wirklich allen Anwesenden. Ich möchte jetzt nicht entscheiden müssen unbedingt für meine Eltern, ob der Stecker gezogen wird oder nicht. Obwohl bei meinen Eltern wäre es jetzt einfach. ja, gutes Verhältnis auf jeden Fall. Und aber Patientenverfügung. Mhm. Und da ist es ja dann heutzutage relativ der Weg einfacher, gerade in die Palliativmedizin zu gehen und zu sagen, gut, dann gibt es einfach einen Schluck mehr. Und wenn dann dadurch die Atmung vielleicht doch etwas zu viel gelähmt wird und derjenige dann leicht drüber dämmert, ist das vollkommen in Ordnung und auch so gewünscht.
Das heißt, Patientenverfügung gibt es von der Formulierung her die Patientenverfügung oder ist das so zu regeln, dass das, ja, dass du reinschreiben kannst, was du möchtest?
Nee, es gibt schon also vom Gesetzgeber her vorgefertigte Patientenverfügungsmuster und Vorlagen, die man auch nehmen sollte.
Okay.
Ich würde es nicht zu verkompliziert machen, denn diese Patientenverfügungen sind auch gewachsen in den letzten Jahren. Mhm. Man kann sich sehr gut zum Beispiel, wir haben es eben gesagt, in Hospizverein wenden. Das Johanneswerk hat übrigens auch mittlerweile ein Hospiz. Es gibt sehr, sehr viele auch ambulante Hospizvereine, ne? Und all diese Vereine bieten unter Umständen also Patientenverfügung an. Wir arbeiten ganz viel mit dem vom Johanneswerk und das ist sehr gut. Man kann die Situation auswählen, zum Beispiel. Man kann sagen, okay, wenn zwei Ärzte unabhängig voneinander entscheiden, es gibt hier keine Hoffnung mehr auf Aussicht einer Genesung, dann möchte ich auch nicht mehr künstlich beatmet werden, zum Beispiel. Ne, dass also dann wirklich so lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt werden. Das halte ich für sehr gut, damit da nicht noch lange ein Prozess im Krankenhaus stattfindet, da dieses unnötige Beatmen und den Menschen irgendwie im Versuchen im Leben zu zerren, obwohl der Körper schon längst
aufgegeben hat eigentlich. Genau. Ja. Und eben auch sehr wichtig, dass nicht die Angehörigen oder Kinder das dann entscheiden müssen, also dass man selber schon vordefiniert festlegt, was soll passieren, wenn es mir dann so oder so.
Ich meine, beim Erbonkel oder Erbtante wäre es uns ja nicht so schwer, die Entscheidung. Aber ich sag mal, es ist ja leider oft dann ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung, die dann so eine Verfügung erfordert. Ne? Ja.
Hauptsache, sie ist dann auffindbar.
Ja, also das sage ich auch immer, im Tresor.
Das war bei meiner Mutter.
Schlüssel.
Das war bei meiner Mutter, die ist 2019 gestorben, in sehr hohem Alter. Mhm. Die hatte auch eine Patientenverfügung gemacht. Plötzlich kriege ich einen Anruf, da sind die zu Hause bei ihr, der Notarzt, der Rettungswagen, den Notarzt habe ich am Telefon. Ich sag, wo ist die Patientenverfügung? Ach du lieber, die haben wir da immer sichtbar liegen.
Ja. Ne?
Und dann war die ausgerechnet an dem Tag nichts. Und meine Mutter war zusammengebrochen, kriegte keine Luft, künstlich beatmet. Das müssen ja die Rettungssanis machen.
Ja, ja.
Egal ob Patientenverfügung oder nicht, bis der Notarzt eintrifft. Dann hatte ich den Notarzt am Telefon, sagte, okay, aber ich sehe, hier liegt eine Vollmacht. Die hatte ich von meiner Mutter ausgestellt bekommen. In Kopie hatte ich ihr die gegeben, hier liegt die Vollmacht. Dann können Sie jetzt entscheiden. Sollen wir weiter beatmen? Und dann habe ich kurz nachgedacht und ich wusste, meine Mutter ist 93 Jahre, ich kannte die Patientenverfügung. Und dann habe ich gesagt, nein, stellen Sie bitte die Maschine aus. Und im selben Moment sagte der Notarzt zu mir, herzliches Beileid.
Hatte sich schon erledigt dann.
Hatte sich für ihn, im Prinzip hatte sich alles für ihn erledigt. Die Rettungssanis waren bloß am Pumpen mit der Maschine, weil sie über die rechtliche Lage offenbar nicht im Klaren waren und er sich eben auch nicht. Ja. Sonst hätten sie meine Mutter wahrscheinlich noch mitgenommen. Aber ich musste über den Tod meiner Mutter entscheiden. Am Telefon. Abends, ich übte gerade Saxophon, ich weiß das noch. Mhm. Ich übte gerade Saxophon, das konnte ich in so einem Haus machen. Es war 21.30 Uhr. Zweiter Weihnachtsfeiertag 2019 und dann kriege ich so einen Anruf. Ne?
Das prägt.
Ja, sowas prägt. Ja. Ne? Und dann kann man hinterher wirklich nur sich noch auf humoriger Ebene mit damit dem Tod befassen, sonst hält man das ja nicht aus. Ja. Ne? Und wie gesagt, wo ich das jetzt so resümiere und mit meiner Schwester war es glücklicherweise nicht ähnlich. Die lag ja im Hospiz letztes Jahr, im Haus Zuversicht in Bethel. Und da gab es dann eben auch diese schrecklichen Anrufe. Eigentlich kommen die immer nachts um drei, solche Anrufe. Mhm. Dann weiß man immer, wenn nachts um drei bei das Telefon klingelt. Oder
ist auch kein Callcenter.
Das ist ein schwieriger Anruf. Ne? Und dann bei meiner Schwester, die warten mich schon vor, nachmittags. Oh, die rasselnde Atmung hat schon so eingesetzt. Mhm. Das sieht jetzt schlecht aus. Das war auf dem Leinewebermarkt an dem Tag. Da hatte ich zwei Auftritte ab 18 Uhr. Ja, und dann fuhr ich mit dem Taxi hoch ins Haus Zuversicht, da rein. Da sagten sie mir, meine Schwester, die lag schon da, die hatte mich gar nicht erkannt und nichts mehr. Nee, das Rasseln hat jetzt wieder aufgehört so ein bisschen. Ich glaube, okay, sag ich, dann fuhr ich zurück, absolvierte meine Auftritte bis 24 Uhr, fuhr dann nochmal mit Hilfe einer Freundin in Haus Zuversicht mitten in der Nacht. Tja, meinten die dann so, wissen wir gar nicht so, was jetzt ist. Die liegt da so, ne, und schläft so vor sich hin, die wacht auch nicht mehr auf. Ne. Dann bin ich wieder nach Hause und nach zwei Stunden Schlaf, dann kommt der Anruf um 3:30 mit glühenden Augen, ne, und so. Ja, ist jetzt vorbei. Mhm. Ne. Jetzt habe ich hier so Sachen erzählt, schrecklich, ne?
Ja, aber auch mit dem Augenzwinkern. Und das finde ich nämlich auch sehr gut, dass man eben mit so einer Thematik auch anders umgehen kann. Letztendlich obliegt es ja wirklich immer jedem selber. Nur es gibt auch eine andere Möglichkeit dementsprechend. Christoph, siehst du auch genauso?
Ja, natürlich. Also gerade mit schwierigen Themen mit Humor zu begegnen, ist eine schöne Art und Weise, ich will jetzt sagen, damit umgehen, damit leben. Ne? Mhm. Ich würde nämlich auch behaupten, bei dem einen oder anderen, also ich würde mich da definitiv zuzählen, ist es ja auch eine Art Verdrängungstaktik vielleicht, ne, so ein bisschen sehr humorisch damit umzugehen. Mhm. Oder der eine oder andere ist ja noch hoffentlich weit weg davon. Mhm. Ne? Also man ist noch nicht so direkt betroffen. Das hilft natürlich auch, da etwas anders mit umzugehen, als hätte man tatsächlich schon die Frau, die Kinder bei einem Autounfall verloren. Obwohl es da auch, da habe ich auch Kontakt zu Menschen, die auch trotzdem diesen schlimmen Erfahrungen mit Humor damit umgehen. Mhm. Es ist aber wirklich schwierig. Also wie gesagt, wenn ich Vorträge halte und auch humoristisch damit umgehe, also ein Lachen gehört immer dazu eigentlich. Es sitzt meistens im Publikum doch ein oder zwei Personen, die man irgendwie anfasst. Mhm. Ne? Wo man doch merkt, entweder sitzt der Stachel noch sehr tief oder die Erfahrung ist noch sehr frisch. Es ist ein schwieriges Thema. Also beziehungsweise es ist schwierig, man wie ein Drahtseilakt, sage ich mal, wenn man dann da steht. Ne? Aber ich bin auch vom Naturell her eher damit ein bisschen leichter versuchen umzugehen. Mhm. Gerade wir haben viel mit Kindern zu tun, also mit Kindern aus dem Kindergarten, Konfirmandenkinder bzw. Jugendliche. Und wenn man die ein bisschen packen möchte, dann macht es keinen Sinn, das trocken rüberzubringen. Ja. Ne?
So, ja. Das habe ich gemerkt bei meinen diversen Aktivitäten, wenn ich Vorträge halte, nicht nur über dieses Thema jetzt, sondern so, man hat immer so zwei, drei in Anführungszeichen Spielverderber auch im Publikum sitzen. Den passt das, die moralische Herangehensweise passt denen überhaupt nicht. Ja. Als wenn die extra zu dieser Veranstaltung gekommen wären, um schlechte Laune zu machen und zu sagen, hören Sie mal, aber so geht das nicht und fahren einem auch richtig in eine Parade. Mhm. Nicht? Also genauso wie ein DJ-Dasein hat auch ein Vortragsdasein einen Flow.
Ne?
Man kommt gut in eine Rede rein, man braucht gar nicht mehr sein Konzept oder so, man weiß, wo man drauf hin möchte. Und dann gibt's eben Spielverderber. Ja. Die bremsen aus von 100 auf 0. Und hören Sie mal, also das können Sie doch nicht so sagen. Nicht? Oh, nicht? Also das sind gefürchtete Mitmenschen. Mhm. Nicht? Die gibt's immer. Oder eben so stark persönlich betroffen, frage ich mich nur, warum kommen die dann dahin? Ja, wenn von vornherein angekündigt wird, was ich immer tue, zumindest bei Vorträgen, wenn ich über Sepulkalkultur rede, dass ich es mit einem zwinkernden Auge sehe oder die ganze Sache
muss man
nicht zu verkniffen oder man mir irgendwelche Pietätlosigkeiten bitte verzeihen möge, so die auftauchen würden. Ne? Aber gut, wie gesagt, es gibt immer so ein paar. Ich weiß noch, dass ich hatte mir so ein Highlight am Ende des Vortrags aufbewahrt. Mhm. Und zwar führte ich die Leute mittels Bilder und Filmausschnitten nach Indonesien. Ne? Nach Sulawesi, das ist eine große Insel in Indonesien. Mhm. Indonesien, wer es nicht genau weiß, 17.000 Inseln, trotzdem drittgrößter Staat der Welt. Mhm. Jakarta ist die Hauptstadt, zweitgrößte Stadt der Welt, irgendwie mit 35 Millionen Einwohner. Mhm. Und dann gibt's so eine Insel, Sulawesi heißt die. Und dann gliedert die sich in ganz viele Teile, wo ganz viele verschiedene Kulturen leben. Die Toraja heißen die. Mhm. Das ist eine Kultur, die macht Folgendes. Die, da könnte wahrscheinlich Herr Kortstiege besser was zu sagen, wie man sozusagen Leichen präpariert, dass der Verwesungsvorgang möglichst aufgehalten wird oder wie auch immer. Also die Leichen werden dort, die Verstorbenen werden dort so weit behandelt, dass man sie, und es ist sehr heiß unten, ja, in Sulawesi oder auf Sulawesi, dass man die zum Teil manchmal noch 4 Wochen in der eigenen Wohnung behält, in einem Behältnis, wo der Opa liegt. Und dann wird erst beerdigt. Und üblicherweise ist es dann nach 1 oder 2 Jahren im August üblich, dass man die Leichen wieder hervorholt. Die, also, really? Die sind nicht, also, wie soll ich sagen, also, sind wie so im Bleikeller in Bremen oder in Palermo, in dieser Kapuzinergruft, die sind so mumifiziert.
Ja, also, wollte ich gerade sagen, die verwest können sie dann ja nicht.
Nein, die sind irgendwie durch spezielle Behandlungen sind die mumifiziert, und dann holen die wieder raus, und dann hatte ich so Filmausschnitte, die zeigte ich den Leuten, und dann sitzt Opa und Oma plötzlich mit am Tisch. Das nach ist 2 Jahren. Ja, und dann einer von den Einwohnern und den Söhnen von oder Enkeln von Opa und Oma, ach, die haben wir immer Romeo und Julia genannt, die beiden gingen immer durchs Dorf, Hand in Hand, die waren so nett, sind fast zur selben Zeit gestorben, ne? Und dann haben sie die dann genauso hübsch angezogen, nicht? Der Oma die Handtasche in der Hand gedrückt, auch die Brille aufgesetzt, und dann saßen die dann mit am Tisch. Ne?
Ja. Ja, und das ist ja eine total andere Art, mit dem Tod umzugehen.
Und dann sagten die Leute, die Bewohnerin von Sulawesi, die Toraja, sagten, ja, wieso, ist doch schön, wenn man die Altvorderen, die sind nicht vollkommen weg, ne? Die holt man nach 2 Jahren, was für uns ja total gruselig ist, ne?
Weil
an dem Punkt des Vortrags hatte ich sauer alle auch, ne? Gucken die dann so auf die Leinwand, und bei manchen, die nicht so reich sind und sich nicht das Mumifizieren so leisten können, die holen trotzdem ihre Verwandten wieder hervor, und dann sah man, das kann ich jetzt sozusagen nur verbal schildern, wie die sich vor Mund und Nase beim Öffnen des Sarkophags so die Nase und Mund zuhielten, weil der Verwesungsvorgang im Prinzip noch in vollem Gange war. Ja. Ne? Und das ist schon strange. Und da können sich die Wienerinnen und Wiener aber auch noch eine Scheibe von abschneiden. Ne? Also das ist ja im christlichen Bereich gar nicht üblich. Was für die Toraja jetzt erstaunlich ist, dass sich das hat sich erst, ich glaube, in den 1970er Jahren hat sich das erst auf der Welt rumgesprochen.
Die haben es schon die ganze Zeit so betrieben gemacht.
Und jetzt fallen da also tonnenweise Touristinnen und Touristen ein. Das wird akzeptiert, dass Touristen beim Leichenbegängnis auch mitziehen im
Wirklich?
Zug, auch wenn die gar nicht verwandt sind oder sonst irgendwas, wird akzeptiert. Aber es werden mittlerweile so viele Touristen, die drauf heiß sind, mal Mumien zu sehen, ne, von Opa und Oma oder anderen, ne, die dann da aus dem Sarg gezogen werden. Irre Sache.
Ja, ganz skurril.
Ganz irre Sache. Habe ich tatsächlich vielleicht mal so nebenbei mal gehört, aber die Ausführung als solches noch nicht, sehr schön und bildlich.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob du das in dein Angebot aufnehmen willst.
Könnten wir aber nochmal sprechen, wenn du da Interesse hast. Es geht ja an eine Nachfrage. Nachfrage ist wichtig.
Ja, da muss ja jemand Interesse haben, mich nach 2 Jahren nach meinem Tod wiederzusehen.
Ja.
Ne? Das wäre ja vielleicht, um Gottes Willen.
Für manche ist es optisch ja auch eine Verbesserung dann, ne?
Ja, obwohl ich bei den Fotos und Bildern, die ich sah, von einer Verbesserung gar nicht so reden konnte. Okay. Das ist ja so, wenn man fast verwesten Personen dann noch so einen Hut aufsetzt, der rutscht dann quer runter und die Kleidung hängt ganz schlapp an denen so, und das Handgelenk oder irgendein Schmuck, der baumelt da so rum. Also das Das fand ich schon.
Total interessant. Das fand ich schon irre. Nachher gerne nochmal angucken. Aber es gibt ja, also so vielfältig, so viele Menschen, wie es gibt, gibt es ja wirklich vielfältigste Kulturen. Ich finde, das ist schon echt viel. Ne? Also das muss man echt wirklich wollen oder damit geboren ja, sein.
Aber also in Deutschland dürftest du es wahrscheinlich von der Rechtslage her.
Nein, da sind wir ganz weit weg. Ja. Da sind wir ganz weit weg von. Was ich aber ganz hübsch finde, was so eigentlich ein toller Kompromiss ist, was vielleicht der eine oder andere von euch auch schon gehört hat, ist der das Dia de la Morte, das ist ein ganz besonderer Tag, ich glaube, aus Mexiko.
In Mexiko ist das einer der höchsten Feiertage, ja, vor aller Seelen, ja, aller Heiligen. Ja. Nicht? Und Dia de los Muertos oder ja, sowas. Dia
de also Muertos, der Tag der Toten.
Genau, wo dann wirklich auch gefeiert wird, muss ich berichtigen. Ich kenne es leider auch nur aus den Fachzeitschriften. Das muss also eine schöne, finde ich, schöne Tradition, wenn man auf den Friedhof geht, Essen und Getränke mitbringt und dann den verstorbenen Sohn nochmal in den Kreis holt, als ihn vielleicht irgendwie auszugraben.
Ja, das ist auch sehr berühmt und auch mittlerweile schon, weil ja mein Vortrag zu Tourismusmagnet lautete, wie wert ist Trauer- und Begräbniskultur so. Das ist in Mexiko tatsächlich auch schon dazu geworden, dass große Feiern veranstaltet werden und ein James Bond Film mit dem, wie heißt er, Daniel Craig, ne, der neuere, da ist im Intro dieses Films eine ganz lange Parade am Dia de Muertos durch Mexico City. Ne? Und da findet natürlich unglaubliche Verfolgung, Tod und so weiter, aber alles findet in diesem unglaublichen Feier statt. Das Tollste war, dass die Feier für den Film inszeniert war. Die gab es vorher gar nicht. Die ist aber jetzt eingeführt worden, weil die Touris sagen, hey, ihr macht doch immer so eine Art, wie ein Karnevalsumzug, ja, ja, so ein Riesending, ne, zum Dia de Muertos. Warum passiert das hier nicht? Und dann hat Mexico City gesagt, die Stadtverordneten, okay, machen wir hier auch.
Stadtmarketing.
Bielefeld jetzt, ne, Stadtmarketing.
Ja, ja, das wäre was.
Und, so, genau. Und seit der Zeit ist das da. Und ansonsten, wie du schon sagst, man trifft sich auf den Friedhöfen des Nachts, tagsüber des Nachts, feiert mit den Toten, die gräbt man glücklicherweise nicht aus, wie auf Sulawesi, sondern lässt die also in ihrem Ruhebehältnis und feiert mit denen, spricht mit denen und das ist immer am Ende der Erntezeit, so auch zum 31. Oktober, wie also Halloween im Prinzip, nicht zum Ende der Erntezeit und dann hat man Zeit dafür und lässt die Toten wiederkommen, nicht? Und unterhält sich mit denen und gibt Ratschläge oder holt sich Ratschläge. Auch ganz toll, was, wenn ich ganz kurz noch was nachschieben darf, was diese Mumifizierung angeht. In Palermo haben wir die berühmte Kapuzinergruft. Die war bis etwa 1900 war es von der Stadtverwaltung erlaubt, dass man seine Toten dort an die Wand stellte. Also die verwesten nicht irgendwie in Särgen oder sonstigen Behältnissen, sondern wurden auch vorbereitet. Wie, weiß ich nicht ganz genau, zur Mumifizierung und mumifizierten dann vor sich hin, zum Teil in zwei Etagen. Und das ist so ein Raumklima wie im Bleikeller in Bremen, da hatte man ja auch Leichen vergessen, die irgendwie vom Gerüst gestürzt waren. Nach Jahren machte man den Keller wieder auf, die Krypta, und dann lagen da die Toten und die waren gar nicht verwest zur Gänze, sondern der Austrocknungsvorgang hatte den Verwesungsvorgang überholt, zeitlich. Ne? Und so ist es auch in Palermo, in dieser Kapuzinergruft. Und die die Bürger Palermos rissen sich eine Zeit lang darum, dort begraben zu werden. Nicht? Bis es 1900 die Stadtverwaltung verboten hat, das reicht jetzt, das geht nicht. Da sind 6000 Leichen, die kann man besichtigen. Großer Tourismusmagnet, man muss Eintritt zahlen, dann kann man da rein. Und wenn man hart genug im Nehmen ist, dann kann man an den, das ist dann ein Bischof oder irgendein Fürst oder ein vermögender Bürger, das musste man bezahlen können, um da reinzugehen. Und viele Bürger Palermos, die haben sich dann, sind immer wieder zu ihren Toten gekommen, guck, da hängt die Mutti da oben und haben mit denen Zwiesprache gehalten. Ne? So hieß es. In Palermo haben Zwiesprache gehalten, um Ratschläge fürs Leben oder für den richtigen Übergang zum Tod von diesen Leichen zu erhalten. Ja. Ist natürlich auch in einem Film 1973 verwurstet worden, in einem italienischen Spielfilm, wo eben auch immer jemand hingeht und mit den Toten redet. Ein Richter, ein Korrupter, Staatsanwalt und Richter, der dann auch vor der Kapuzinergruft erschossen wird von einer Roten Armee-Fraktion Italiens. Ne? Mhm. Also gut, das nur so am Rande. Nicht? Ja. Soll ja kein Filmseminar hier werden, sonst könnte ich dazu noch erzählen.
So, ist aber schon wirklich sehr interessant. Heißt, man hat schon dann einen Anlaufpunkt. Und ich glaube, das ist für viele auch letztendlich auch wichtig, zu sagen, ich kann entweder auf den Friedhof gehen oder nach Palermo in die Gruft.
Ja, ja. Obwohl, ob das heute noch geht, wage ich fast zu bezweifeln.
In Palermo jetzt, oder?
Ja, also sich aufhängen zu lassen. So
nee, das, wie gesagt, hat dann die Stadtverwaltung, diese Spielverderber haben das dann verboten. Ja, ne? Und die dann, Spielverderber. Ja, oder Spiel, aber einfach. Ja. Ne? Und dann ging das nicht mehr und alles musste wieder vernünftig begraben werden. Mhm. Noch ein Tourismusmagnet vielleicht, mal gucken, gerade nach Paris. In Paris gibt's diese berühmten Katakomben, die sind voller Schädel und Knochen. Über Kilometer.
Bilder gesehen,
Über Kilometer. Ne? Lässt sich natürlich auch besichtigen. Noch viel interessanter ist das, was leider schon wieder längst geschlossen ist. Und zwar wurde in den 1860er Jahren in Paris die Morgue eingerichtet. Das war eigentlich eine polizeiliche Aktion. Man hatte Leichen gesammelt, die immer auf den Pariser Straßen immer umherlagen, Obdachlose vielleicht oder sonst irgendwelche Ermordeten ohne Papiere, ohne dass man sie identifizieren konnte. Und dann hatte man die Morgue eingerichtet. Dort wurden die Leichen sozusagen aufgereiht, nur mit einem Dings bekleidet, mit Unterkleidung. Weil man noch keine Kühltechnik hatte, ließ man kaltes Wasser über so eine Art Sprinkleranlagen auf die Leichen laufen. Das war hinter Glas und sagte, so, da können die Pariserinnen und Pariser gerne vorbeikommen, sich die Leichen angucken und eventuell identifizieren. Das war eigentlich Sinn der Sache. Das Ganze ging ganz anders los. Zu Tausenden kamen die Pariserinnen und Pariser, die wollten nicht Leichen identifizieren, die wollten Leichen sehen. Die wollten sozusagen den Grusel haben, den Leichen tote Menschen offenbar immer ausüben. Das ist ja bei Menschen immer so gleichzeitig abschrecken, aber mal gucken, wie schrecklich das ist.
Wie bei den Unfällen.
Genau. Der Instinkt, den man so hat. Man möchte ja davon lernen, am liebsten, um nicht selbst so zu enden. Übrigens.
Ich würde fast wetten, Bestattungsunternehmen ist natürlich vollkommen unmoralisch und undenkbar. Wenn ihr ein Haus der offenen, Tag der offenen Tür macht und da zeigt, wie ihr zum Beispiel Leute, die verstorben sind, für den Sarg oder eben für die Urne oder sonst wie vorbereitet, da wären ganz viele Leute, die würden bei euch Schlange stehen.
Es ist tatsächlich so, dass das Interesse in der Bevölkerung gewachsen ist. Also ich wollte eben nochmal auch für die Jetztzeit mal das Zepter heben und sagen, ja, wir bewegen uns in eine gute Richtung. Mal was Positives.
Auf jeden Fall, gerne.
Also ich überlege, vor 20 Jahren, als ich anfing, da musste man definitiv den Angehörigen sein tiefes, erschütterndes Beileid aussprechen, auch als Bestatter, der letztendlich davon lebt. Es war einfach eine Zeit, wo, mir fällt das Wort gerade nicht ein, es war eine gesellschaftliche,
Trauerkultur.
Trauerkultur, es war genau, man hat schwarz getragen, man hat nach außen gezeigt, ich bin in Trauer und ich möchte jetzt auch in Trauer sein. Man sprach von einem Trauerjahr und da war mit Lachen war nichts. Also ich hatte echt einen schwierigen Start in meinem Naturell. Also
wirklich dann todernst.
Todernst, muss man sagen. Ne? Und das hat sich echt in den letzten Jahren Gott sei Dank gewandelt. Also das auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es im letzten Sommer oder vorletzten Sommer war, ich die Tür öffnete, wollte eine Familie empfangen für eine Beratung zu einem Sterbefall. Und da stand einer vor mir, ein Herr mittleren Alter. Oh, es war so schön, im Hawaii-Hemd und kurzer Hose. Also das ist selten so schön. Und ich dachte, ja, okay, zieh dich aus, zieh dich um, setz dich dann da so auch an den Tisch. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also die, dass es sich öffnet. Es ist nicht mehr diese eine gesellschaftliche Konvention, dass man immer schwarz tragen muss. Man muss immer in tiefer Trauer sein, sondern wir dürfen, was wir jetzt ja auch gerade tun, über das Thema auch humoristisch besprechen, damit umgehen. Das finde ich sehr schön. Also ich wollte da einmal sagen, die Jetztzeit, beziehungsweise auch das, was noch kommt, es wird sicherlich total interessant. wenn wir über die heutigen Bestattungsmöglichkeiten nachdenken, dass ich meine Oma, wenn ich möchte, ins Weltall schießen kann.
Und ja, da gibt's genau so vielschichtig.
Und nicht nur im lebenden Zustand.
Ja, genau, genau, genau. Also,
klasse.
Also, ne, d'accord, das ist so eine, die habe ich zum Teil auch noch kennengelernt, eine Trauerkultur. Mhm. Wenn Nachbarn starben oder aus der Familie irgendwie. Ja. Das war schwarz, ist klar, ne? Schwarze Kleidung, lange Trauer, vor allem die Frauen hatten lange schwarz zu tragen. Da gab es vielleicht auch mal 2 oder 3 Tage maximal arbeitsfrei, aber dann war es das auch schon. Das war richtig stark durchritualisiert und das, wie du schon sagst, das scheint erst in letzter Zeit sich so ein bisschen aufzubrechen.
Ja, die Wünsche sind einfach toll. Also, ne, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Kein Problem.
Dass du sagst, es gibt ja jetzt die Möglichkeit im Gut Eckendorf, es gibt das Waldfriedhof, es gibt die Möglichkeit, die Urne in andere Länder zu überführen. Wir sind direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Man kann die Urne dort mitnehmen, kann in den Niederlanden eine zum Beispiel eine Luftbestattung über dem Rhein durchführen. Also total tolle Möglichkeiten. Ich meine, natürlich ist das nicht für jeden was. Und
aber die Möglichkeiten sind eben da.
Das hatte früher auch, wir sind katholisch, also wohnen direkt auch neben der katholischen Kirche. Da kam eine Feuerbestattung überhaupt nicht in Frage. Die musste ja erstmal dann vom Papst irgendwann genehmigt werden, dass ich als Katholik mich auch Feuer bestatten lassen konnte. Also das ist wirklich wunderbar. Und ich muss auch für die Feuerbestattung finde ich wirklich eine schöne, saubere, zeitgemäße Bestattungsart. Wir beanspruchen Mutter Erde nicht noch mehr mit unserer Kleidung, mit den, man muss ja nur an die Gummisohlen denken, in den Schuhen. Ne? Also ja, Gummi, das legen wir in die Erde und da wird nie was mit passieren. Ne? Das ist eine Feuerbestattung mit seinen Filteranlagen wirklich wesentlich besser und dann einer perfekten Entsorgung von Schwermetallen, die aus der Luft, aus dem Rauch gefiltert werden. Also das, was aus dem Krematorium oben aus dem Schornstein herauskommt, ist wirklich sehr, sehr sauber, muss man sagen. Und das, was an Schadstoffen übrig bleibt, wird alles aufgefangen und kann toll entsorgt bzw. aufgearbeitet werden.
Und genau, und das ist eigentlich auch schon wieder so ein Aspekt, mit dem man sich nicht auseinandersetzt. Erst wenn man wirklich drüber spricht und ein bisschen in die Tiefe reingeht.
Ja. Naja. Die christlichen Kirchen, wie du schon sagst, 1962 hat erst die katholische Kirche sich durchgerungen, hierzulande, auch in der DDR, in der sie ja auch aktiv war, immerhin noch, es zu gestatten, sich Feuer bestatten zu lassen. Mhm. Vorher, also die evangelische Kirche war da schon in den 1920er Jahren, waren die soweit, aber die katholische hat noch lange gebraucht, um das anzuerkennen. Allerdings, die jüdische Bestattung und die mohammedanische Bestattung sieht keine Feuerbestattung vor. Das gibt's da nicht. Das gibt's da nicht. Der Liegeplatz, den man erwirbt auf einem Friedhof, der ist für die Ewigkeit. Hm. Der darf nicht umgebettet werden. Und die Leiche muss im vollkommenen ganzen Zustand in das Grab. Bei den Moslems ohne Sarg, also nur in ein weißes Tuch gehüllt, auf die Seite gelegt und das Gesicht muss Richtung Mekka zeigen. Und weil die jüdische Bestattung ist erstaunlicherweise sehr ähnlich der mohammedanischen, trotz dass die sich überhaupt nicht mögen, nicht? Und läuft ähnlich ab und die Grabstellen sind für die Ewigkeit. Da kann nicht irgendwie mal ein Bagger anrücken und sagen so Friedhofserweiterung oder nach 30 Jahren jetzt auch weg.
Ne? Genau, also, wenn nicht wieder bezahlt wird, ist das Grab weg.
Gut, man muss natürlich jetzt sagen, in Deutschland ist es natürlich wieder anders.
Natürlich.
Natürlich, aber auch mal für unsere Zuhörer, auch aus Bielefeld, wer Interesse hat, es gibt auf dem Sennefriedhof ein muslimisches Grabfeld, wo auch so bestattet werden kann. Und die sarglose Bestattung, das war ein großes Thema auch in der Politik. Mittlerweile ist es aber auch durchaus möglich. Immer noch, man höre auf Antrag. Und wer Interesse hat, sich mal einen jüdischen Friedhof anzuschauen, kann das durchaus machen. Der ist nämlich neben dem Johannesfriedhof. Und viele
Friedhöfe. Das wusste ich noch gar nicht.
Viele Friedhöfe haben ja auch eine interessante Geschichte, wenn man sich überlegt, der Ostwestfalen-Damm, der ist ja auch noch nicht immer da. Mhm. Aber der Johannesfriedhof, der war schon vor dem Ostwestfalen-Damm da. Und es mussten damals tatsächlich, also so nebenbei mal als Fun Fact, viele Gräber umgebettet werden. Ne?
Das ist das Bizarre, wenn ich da nochmal reinhaken darf, was mich in der jüngeren Bielefelder Geschichte sprachlos macht. Das ist der alte jüdische Friedhof, der ist zusätzlich noch aufgeladen mit Tradition, ohne Ende. Dann wird der Ostwestfalen-Damm geplant. Der Bau beginnt Ende der 1960er Jahre. Und man weiß, ein Drittel des Johannisbergs wird abgetrennt. Das heißt, ein Drittel des schönsten Bielefelder Friedhofs, des schönsten deutschen Friedhofs nach Bestattung.de ist der Johannisfriedhof, der schönste deutsche Friedhof. Ne? Ein Drittel wird abgetragen und ein Drittel des jüdischen, alten jüdischen Friedhofs. Und dann denke ich mir immer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben Ende der 1960er Jahre. Durch die Studentenbewegung ist das politische Bewusstsein, auch was die deutsche Vergangenheit bis 1945 angeht und den Judenmord, ist hellwach. Ist hellwach. Wie gelingt es dann der Bielefelder Verwaltung zur jüdischen Kultusgemeinde? Das sind nicht viele Leute zu der Zeit. Jetzt sind es ein bisschen mehr. Das sind nicht viele Leute zu der Zeit, zu der jüdischen Kultusgemeinde hinzugehen und sagen, übrigens, wir bauen da eine Straße. Ihr müsst mal euer Heiligtum um 30% ändern, nicht? Das geht ja wohl, nicht? Also ihr wollt ja wohl nicht dem Fortschritt im Wege stehen, ne? Was da gelaufen ist, das möchte ich.
Interessant wäre es.
Ich habe das bis jetzt. In keinen Akten der Stadt Bielefeld. Ich drücke mich ja häufiger mal in Archiven herum. Ich habe das nirgendwo gefunden, eine Mitschrift oder irgendwas, wo sozusagen die Verhandlungen dokumentiert
protokolliert
sind
worden wären,
oder protokolliert worden wären und was.
Ja, man muss sich ja nur vorstellen, heute die 33, der Lückenschluss ist da. Wie viele Demonstrationen gab es für Fledermäuse?
Das ist richtig. Ja.
Also ja, wie viel Nachbarschaftszusammenschlüsse gab es gegen diese? Und jetzt müssen wir uns vorstellen, ein Drittel jüdischen Friedhof
Das verlegt. Macht einen wirklich also geradezu sprachlos. Bielefeld 68 oder 1968 waren die Auseinandersetzungen um die Namensgebung der Kunsthalle. Bielefeld, die sollte ja Richard Kaselowski Haus heißen. Das war ja jemand, der in der SS Thema. Gewesen war und Stiefvater vom jetzt alten Oetker. Das war das Groß 68 in Bielefeld. Nicht etwa, dass der jüdische Friedhof zu 30% abgetragen wurde. Das ist ganz, das sind so Geheimnisse irgendwie, die werden sich wahrscheinlich nie.
Wird man nicht mehr aufdröseln können, glaube ich auch. Ja.
Oder ob da irgendwie so ein kölsches Ding gelaufen ist, so an der Theke, beim Bierchen oder sowas.
Man
wird es nicht, man wird es niemals herausfinden.
Nein, so, ich habe eben gerade schon Zeichen gesehen von dem Patrick. Wir nähern uns dem Ende, sind eigentlich schon über das Ende hinaus von der Laufzeit her. Aber die Thematik ist ja echt so spannend, also das sollte man eigentlich noch mal.
Also ich wollte gerade, ich habe so 5% meines Pulvers verschossen.
Wollte ich gerade sagen. Also wollen wir so sagen, heute wirklich Sprachanteil Hennes lag vorne.
Alles gut.
Dann entschuldige ich mich.
Nein.
100%. Weil ich hätte auch noch so ein paar Sachen.
Ja doch, das schreit ja nach einer Wiederholung. Und Christoph hat auch noch einiges zu sagen und Bestattungsrituale, was auch immer, was hier möglich ist, was nicht möglich ist. Wir werden dranbleiben, da wird noch was kommen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hat mir
da wird noch was kommen.
Viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Ne? Dann dementsprechend erstmal Dank an Hennes und auch mit dem Hinweis, du bist ja nochmal zu hören, Trauer- und Begräbniskultur als Tourismusmagnet am 16.02. Wo?
Das ist das Gemeindehaus der Altstädter Nikolaikirchengemeinde. Hier auch an alle hier im Studio Versammelten.
Ja.
Die Einladung, 16.02. ist ein Freitag, 18 Uhr, Gemeindehaus Altstädter Nikolaikirchengemeinde, also mitten in der Stadt, Altstädter Kirchstraße. Ja. Eintritt frei, nicht? Und der Veranstalter oder die Veranstalterin, das muss hier gesagt werden, ist die Argus-Gruppe Bielefeld. Das sind Menschen, deren Verwandte, Angehörige oder Freunde oder Bekannten sich suizidiert haben. Nicht? Und die veranstalten also diese Sache und hatten mich gebeten, ob ich da referiere.
Ja. Was du dementsprechend gerne machst.
Ich mache das gerne und auch da werde ich mir das Augenzwinkern nicht verkneifen können. Egal, wer vor mir sitzt.
Nein, das so soll es ja auch sein. Wunderbar. Nein, klasse. Also wer Zeit hat, gerne hin. Das ist schon mal schön. Und Christoph, wie gesagt, hat noch so viel auf der Pfanne. Und ich hätte ja auch noch einen Stichpunkt.
Also Einbalsamierung.
Was?
Einbalsamierung.
Einbalsamierung, ja. Capsula Mundi, was auch immer ist hier machbar, ist nicht machbar. Ja. Unterhalten wir uns einfach nochmal drüber zum späteren Zeitpunkt.
Ja, gerne.
Deswegen Danke auch noch beiden. Und
genau, lasst uns ein Like da auf unserer Instagram-Seite, würde mich sehr freuen.
Gerne. Kommt vorbei. Genau, die kommen auch alle Daten, auch Veranstaltungen werden im Podcast eingepflegt. Wenn man draufklickt, wird man sofort weitergeleitet und gerne liken. Genau. Und auch liken bei Patrick
im Studio. Gerne, gerne.
Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön.
Herr Stuke, Sie möchten bestimmt jetzt Ihr Outro hören, oder?
Genau. Nochmal herzlichen Dank an Hennes und an Christoph und ich sage Tschüss, Herr Stuke.
So, jetzt Outtakes sagen. Outtakes! Ja, wir haben noch ein paar Outtakes, die wir vorher aufgenommen haben. Vortakes sozusagen.
Ich bin auch recht unförmig. Recht unförmig.
Das ist egal, das stimmt auch gar nicht, aber egal.
Aber einen tollen Klangkörper.
Alles nice. Test, test, test.
Ja, und da also ich höre mich noch nicht. Ja, ich höre euch alle ganz hervorragend und mich sogar auch.
Warum? Also ja. Ich höre...
Hörst du gar nichts?
Nein, nix.
Ist ja ärgerlich.
Bin ich eingestöpselt? Bin ich nicht eingestöpselt? Eingestöpselt. Also ich höre mich jetzt zwar schon, das ist richtig, aber nicht über die Kopfhörer her.
Och.
Ist vielleicht ein Knick im Kabel?
Nein.
Ja, ist ja so, gedreht.
Du sagst mal bitte Stopp, ja?
Ja, soll ich jetzt... Ja, jetzt kommt was. Na, noch ein bisschen. Danke. Ja, passt. Alles gut.
Habt ihr auch mal irgendwas beim Tritt?
Ja, ich bin da.
Ja,
sag jetzt auch mal was. Nicht?
Und du bist auch
ich freue mich, dass ich mich höre. Wenn ich Saxophon spiele im Studio, brauchst du doch gar nicht. Brauchst du keinen.
Wer sagt
dann,
das?
Dann meistens die Mixer. Ne? Und dann pumpt man natürlich tierisch rein.
Ja, natürlich
und muss man das. Und das ist nicht gut für den Sound.
Einstieg-Aufhänger ist erstmal dann vom Erdmöbel zur Urne.
Okay.
Und das Ganze eben zu Halloween, letztes Jahr.
Ja.
Und deswegen...
One, two. Hört ihr mich eigentlich auch hier, wenn ich hier drauf bin?
Ja.
Oder?
Ja.
Eins live. Stauschau.
Genau. Und deswegen passt das nämlich ganz gut. Der Theoretiker und der Praktiker.
Ich habe im Autoteilehandel gelernt. Großhandelskaufmann.
Deine Veranstaltung zu Halloween, darauf aufmerksam geworden. Weil das ist einfach, also für mich, genau, du hattest dann auch, glaube ich, den Eiskratzer gepostet. Habe ich nur gesehen und muss einfach lachen. Genau. Mit uns kratzen sie besser
ab.
Ja. Was soll man dazu sagen?
Ja.
Okay, nochmal zur Erinnerung, alle Mobiltelefone sind auf Flugmodus, richtig?
Ja.
Fluchtmodus.
Auf Fluchtmodus. Apropos Fluchtmodus, falls es brennt hinter Herrn Stuke, geht's raus.
Ach okay. So, ja.
Also okay. Damit ihr das Bescheid wisst, dass ihr mich nicht stört.
Und ich bin dann schon mal raus, vorsichtshalber.
Genau.
Dabei nehme ich dann das Neumann mit.
Ja. Ich sammle noch in Ruhe die ganzen Lampen ein.
Ja. Und ich sag hinterher...
Vergiss die Fernbedienung.
Ja, richtig.
Ich sag da hinterher, ich hab nichts.
Genau, Connect heißt es.
Habe Kerkeling connect, würde jetzt sagen, lebenden Teppich, damit der Künstler hier schnell raus kann. Ne?
Also, ist auch schön.
Gut, ich bin auf Sendung, mir ist das egal.
Also du hast...
Herr Stuke, vielleicht dran denken, dass das Blatt nicht so raschelt, ansonsten haben wir
ja
alles.
Ja, ich leg's auch gleich zur Seite, es geht wirklich nur gerade da gut um zwei, drei Sachen.
Dann darfst du beginnen.